ARD Sounds.
Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
kein Mucks. Der Krimi-Podcast.
Jacqueline!
Herr Wirth.
Ich habe Angst.
Wo waren Sie?
Sie können mir nichts beweisen.
Ist das Ihre Hose?
Nein, doch.
Das ist nicht wahr!
Hallo? Ich habe nichts gemacht.
Jemand rief mich an.
Ich sage ja, ich habe es getan.
Ich bin in Behandlung.
Nein!
Was sagen Sie?
Ich kann es nicht!
Herbert.
Marion?
Aber Heinz ist tot.
Sie sind nicht Otto Schlünzel.
Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen.
Das ist alles.
Hallo.
Hallo.
Sie heißen
Otto Schlünzel.
Ich habe damit nichts zu tun.
Hallo.
Wer spricht denn da?
Gisela.
Kein Mucks mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Herzlich willkommen. Dies ist Ihr Podcast mit herrlich historischen Hörfunk-Highlights.
Also muss ich hier Krimis hören?
Ganz genau. Und zwar die Krimis, die nirgendwo mehr laufen. Unterhaltungsklassiker aus dem Radio von früher in kristallklarem Mono jeden Donnerstag. Und wir schalten zu Beginn wieder in eines der 9 ARD-Funkhäuser, diesmal in das, welches in 81 Jahren seines Bestehens seinen Namen nie geändert hat.
Hier ist Radio Bremen.
In Kein Mucks haben wir Ihnen speziell in der Anfangszeit schon viele Radio Bremen-Krimis präsentiert. Und die Ermittlerfiguren, also die vielen Inspektoren, Kommissare, Sergeants oder Detectives, waren immer sehr stark besetzt. Vielleicht erinnern Sie sich etwa an Günther Strack.
Eine üble Sache, Sir. Erst wird er als vermisst gemeldet, dann findet man einen Teil seiner Leiche, dann stellt man fest, dass er ermordet wurde.
Oder hier der schneidige Walter Bäumer.
Sie haben also die Leiche gefunden?
Ja.
Haben Sie jemanden gesehen?
Nein.
Wir werden der Sache nachgehen.
Oder der lässige Friedrich W. Bauschulte.
Mein Name ist Shane Hecke. Ich bin Leutnant in der Mordkommission von Los Angeles.
Oder der hintergründige Herbert Steinmetz.
Mein Name ist Langtry. Ich bin Inspektor bei der französischen Kriminalpolizei.
Oder der brummige Günther Neuze.
Kriminalpolizei, Inspektor Quinn. Ja, was gibt's Neues?
Oder vielleicht der missmutige Hermann Lenschau.
Ja, Inspektor Mortimer, was ist denn los?
Oder die korrekte Gudrun Daube.
Hauptberatung, Mrs. Reynolds? Ja, einen Moment bitte.
Naja, fast. Gudrun Daube war eine Radio Bremen Hörspielveteranin, aber sie spielte leider nie eine Kommissarin. Ganz anders als dieser Herr.
Krüger hier? Nein, Sie soll noch einen kleinen Moment warten. Ich rufe gleich zurück, ja? Danke.
Der Mann mit der tiefsten Stimme, Gerlach Fiedler.
Freut mich sehr. Ich heiße Krüger, nehmen Sie doch bitte Platz.
Danke.
Hier als Hörspielkommissar Krüger 1972.
Nochmal Krüger, ich brauche einen Wagen in 10 Minuten, danke.
Oder schon 1964 als Kommissar Wex.
Kommissar Wex, schicken Sie mir doch mal das Tonband mit den Vernehmungen von Heckmann und Nadinski in mein Zimmer, ja?
Der schwere Gerlach Fiedler, der immer so schön schnaufte. Ja, Sie kennen Fiedler aus vergangenen Kein-Mucks-Ausgaben als Kommissar Wex oder Kommissar Krüger, aber noch nicht als Kommissar Elmers.
Guten Abend. Sind Sie Herr Marlow?
Ja.
Elmers ist mein Name.
Ja?
Kann ich reinkommen?
Bitte.
Dieser Kommissar Elmers wird jetzt einen verzwickten Fall lösen. Die Figuren sind sich alle sehr ähnlich, nicht nur weil Gerlach Fiedler sie alle spielte, sondern weil derselbe Autor sie sich ausdachte. Sie ahnen es schon, es ist natürlich wieder einmal der Bremer Vielschreiber Arnold E. Ott. Der hatte viele Funkhäuser seit Ende der 50er Jahre mit Hörspielskripten versorgt. Bis 1994 schrieb er rund 60 Radiokrimis, allein 40 für Radio Bremen.
Aber wer hatte geschossen?
Sein nun folgendes Stück wurde 1967 produziert und Sie werden es vollkommen ohne Vorkenntnisse verstehen können. Es trägt den schönen Titel »Ein Anruf aus Undeloh«. 32 Minuten lang, also kurz und bündig und natürlich, wie so oft bei Radio Bremen Krimis dieser Jahre, unter der Regie von Günther Siebert. Gute Unterhaltung.
Werner Marlow? Ach, und ich hatte schon gedacht, wie? Ja. Ja, wo bist du denn jetzt? Nein, bleib, wo du bist. Du, Moment, es hat geläutet. Ruf mich doch später nochmal an, ja?
Guten Abend. Sind Sie Herr Marlow?
Ja.
Elmers ist mein Name.
Ja?
Kann ich reinkommen?
Bitte.
Ich weiß, Es ist schon spät, aber...
Etwas Dringendes, geschäftlich?
Dienstlich. Ich bin Kriminalkommissar. Wollen Sie meinen Ausweis sehen?
Bitte kommen Sie.
Bitte, Herr Elmers.
Vielen Dank. Ich suche Ihre Frau. Ist sie zu Hause?
Meine Frau? Das tut mir leid, meine Frau ist nicht da.
Aber Sie erwarten sie noch?
Ja, ja, natürlich. Wir haben zusammen Mittag gegessen, allerdings nicht hier. Susanne hat nämlich heute Ausgang.
Sie meinen Ihr Hausmädchen?
Ja.
Wann haben Sie Ihre Frau zuletzt gesehen?
Das muss ungefähr so um 2:30 gewesen sein. Wir sind zusammen weggefahren.
In Ihrem Wagen?
Nein, im Wagen meiner Frau. Sie hat mich unterwegs abgesetzt. Sie wollte noch zu Frau Göbel. Das ist ihre beste Freundin.
Hat diese Dame Telefon?
Wollen Sie da anrufen?
Ja, wissen Sie die Nummer?
Tja, allmählich finde ich die Sache aber ein bisschen komisch.
Das sollten Sie lieber nicht tun. Die Nummer, wenn Sie so freundlich sein wollen. Göbel, ja?
Göbel, ja. 26, 41, 11.
26.
41, 11.
11. Ja, guten Abend, Frau Göbel. Kann ich bitte schön Frau Marlow sprechen? Aha. Nein, 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 danke.
Na?
Frau Göbel hat von ihrer Frau den ganzen Tag nichts gesehen und nichts gehört.
Das verstehe ich.
Ja, ist wirklich merkwürdig, nicht wahr?
Ich möchte wissen, was das bedeuten soll. Wollen Sie sich nicht widersetzen? Ja, ja, Sie müssen doch irgendeinen Grund haben. Ich meine...
Moment. Haben Sie ein Haus in der Lüneburger Heide?
Warum fragen Sie mich das?
Das Haus, das ich meine, ist von hier aus in einer guten Stunde zu erreichen. Autobahn Hannover bis Abfahrt Egestorf, dann 5 oder 10 Minuten Landstraße, kurz vor Undeloh in einen Sandweg hinein und schon ist man da. Das Haus ist so gut wie neu, fast so eine Art Bungalow. Klein, aber mit Komfort. Gehört das Ihnen, Herr Marlow?
Allerdings, es ist mein Eigentum.
Mhm. Weiß Ihre Frau davon?
Nein.
Wollten Sie sie überraschen?
Das ist
nein, lassen Sie. Das können Sie mir vielleicht später erklären. Halten Sie es für möglich, dass Ihr Hausmädchen Susanne den Wagen Ihrer Frau benutzt? Oder wissen Sie, wo Susanne jetzt ist?
Susanne, die ist bestimmt bei ihrer Schwester Elke. Die arbeitet als Barmädchen.
Elke. Wo?
Keine Ahnung. Doch, ja, ja. Florentina Bar, hat sie gesagt.
Ja. Trägt Ihre Frau einen hellen Gabardinmantel?
Ja.
Blaues Kostüm, Daumenblau?
Ja.
Weiße Sportschuhe, Schmuck?
Ja, ja, aber was soll denn das heißen? Sie trug heute Nachmittag eine sehr kostbare Perlenkette.
Daran erinnern Sie sich genau.
Aber ja, es sind die schönsten Perlen, die ich jemals in der Hand gehabt habe. Sind Sie deshalb hierher gekommen?
Nein. Die Perlen sind verschwunden.
Wieso? Das verstehe ich nicht.
Tja, da war ein Anruf bei uns. Aus Undeloh. Wegen einer Frau. Die Kleidungsstücke, die Sie mir eben genannt haben, sie stimmen überein. Nur die Perlen fehlen.
Herrgott nochmal, ich will jetzt endlich wissen,
was... Geduld, haben Sie doch bitte etwas Geduld, Herr Marlow. Die Frau ist bei Ihrem Bungalow gefunden worden. Neben ihr auf dem Sandweg stand ein rotes Cabriolet mit einer Hamburger Nummer. Der Wagen ist auf den Namen Ihrer Frau zugelassen. Ich muss Sie bitten, sofort mit mir zu kommen. Wir brauchen absolute Gewissheit. Mein Wagen wartet draußen. Geben Sie mir ins Lipowitz.
Ins Lipowitz, bitte.
Ja. Nicht viel los hier, was?
Um die Zeit. Sie müssen heute Abend kommen, aber rechtzeitig, wenn Sie einen Platz haben wollen. Bitte.
Dankeschön. Falls Sie zufällig gering heißen, schenken Sie sich auch eine.
Oh, Sie kennen mich? Hm. Waren Sie schon mal hier?
Trinken wir erst mal. Jawohl.
Danke gleichfalls. Mhm.
Sie sehen aus, als ob Sie 3 Wochen in der Sonne gelegen haben. Wie machen Sie denn das?
Alles Natur, mein Herr.
Oh.
Kennen Sie Civitavecchia?
Bella Italia. Nicht weit von Rom. Schätzungsweise 50 Kilometer.
Sie wissen Bescheid.
Gerade wiedergekommen?
17.23 Uhr, Hamburg Hauptbahnhof, gestern.
Waren Sie auch schon mal in Underlo?
Nee, bloß in Buxtehude, wo die Hunde mit dem Schwanz bellen. Sind Sie immer so ulkig?
Nein, Kriminalpolizei.
Was? Sie?
Vielen Dank für die Blumen. Also, kennen Sie Underlo?
Ich? Fehlanzeige. Was soll ich denn da?
Sie wissen wahrscheinlich, was gestern passiert ist.
Sie meinen mit Frau Marlow?
Ja, sie ist erwürgt worden, Frau Henry.
Ich habe sie nicht gekannt und ich weiß auch nichts. Wollen Sie sonst noch was?
Ja, noch was Liebewitz, weil Sonntag ist.
Bitte.
Für Sie auch noch ein. Vielleicht können Sie sich dann zufällig erinnern, ob Herr Marlow schon mal hier in der Bar gewesen ist. Vielleicht mit Ihrer kleinen Schwester.
Susanne?
Mhm.
Hören Sie mal, glauben Sie vielleicht, er geht mit seinem Hausmädchen spazieren?
Mhm.
Der nicht. Das ist ein feiner Mann, wenn Sie mich fragen.
Was will ich nicht sagen. Woher wissen Sie denn das? Aber trinken Sie erst mal, bevor Sie mir das erzählen. Prost.
Prost. Er war mal hier. 4 oder 5 Mal, so genau weiß ich das nicht.
War schön. Und was ist mit Bruno Mutschert? Den kennst du doch besser. Ich habe gehört, dass Ihr Freund.
Bruno? Sie machen mir Spaß. Da fragen Sie besser meine Schwester. Die kriegt von Bruno pro Woche 3 Heiratsanträge.
Ach.
Aber so einen armen Schlucker würde ich auch nicht nehmen. Noch ein Slipowitz, Herr Polizeirat.
Danke, das reicht für heute. Seit wann sind Sie Hausmädchen bei der Familie Marlow-Vollenring?
Seit einem Jahr.
Mhm. Und Sie haben jeden Sonntag frei?
Nein, nur jeden zweiten.
Mhm. Dann erzählen Sie mir doch mal, was Sie gestern mit Ihrem freien Sonnabend gemacht haben.
Ich war in Hannover.
Allein?
Nein, mit Bruno.
Bruno?
Herr Mutschert per Auto.
Aha. Ich wusste gar nicht, dass Ihr Freund Mutschert ein Auto hat. Seit wann denn?
Er hat sich eins gemietet. Zuerst wollten wir an die Ostsee nach Travemünde, aber weil es dann so geregnet hat, sind wir nach Hannover gefahren. Und Bruno wollte sich das Spiel HSV gegen 96 ansehen.
Interessant, interessant. Wann sind Sie denn abgefahren?
Ja, ich habe mich um eins mit Bruno in der Stadt getroffen. Er hat mich zum Mittagessen eingeladen.
Aha.
Wir haben überlegt, was wir machen sollen wegen dem Regen. Wir haben noch ein Bier getrunken, hinterher Kaffee. Ja, bis nach 3 haben wir im Lokal gesessen. Aber der Regen hat nicht aufgehört und dann wollte Bruno nach Hannover wegen dem Fußballspiel.
Ja.
Er hat vom Lokal aus angerufen. Und da haben wir uns noch 2 Karten reservieren lassen, weil er da einen kennt von früher.
Ah, so.
Das Spiel hat um 5 angefangen. Wir haben es gerade noch so geschafft, Herr Kommissar.
Aha. Hübsches Foto. Ihre Schwester Elke und Sie?
Ja.
Sie sehen sich ja wirklich zum Verwechseln ähnlich. Als ob Sie Zwillinge wären. Kann ich das Bild mal mitnehmen?
Warum?
Nächste Woche kriegen Sie es wieder. Einverstanden?
Von mir aus.
Danke. Marlow hat mir erzählt, dass Ihr Freund Bruno und Frau Marlow Stiefgeschwister waren. Haben Sie Herrn Mutschert hier im Haus kennengelernt?
Ja, aber in der letzten Zeit ist er nicht mehr hier gewesen.
Mhm.
Herr Marlow will nichts mit ihm zu tun haben, er mag ihn nicht. Aber das geht mich schließlich nichts an.
Und wie verstand sich Herr Marlow mit seiner Frau? Ich meine, haben Sie sich mal gestritten?
Ja, das ist vorgekommen.
Mhm.
Aber sie hatte die Schuld.
So, weshalb?
Was die immer für ein Gesicht gemacht hat. Über alles hat sie gemeckert, nie war sie zufrieden. Aber ich möchte jetzt nichts Schlechtes mehr über sie sagen.
Glauben Sie, Herr Marlow ist froh, dass er sie jetzt los ist?
Das weiß ich nicht. Denken Sie vielleicht, er hat sie umgebracht? Niemals würde der sowas machen. Mhm. Ein sehr feiner Mensch ist das.
Ja, das hat mir Ihre Schwester Elke auch gesagt.
Außerdem war das mit dem Streit auch gar nicht so schlimm. Haben Sie schon mal Leute gesehen, die verheiratet sind und sich nie streiten?
Genug davon. Ich möchte mich jetzt erst noch mal mit Herrn Marlow unterhalten. Vielleicht sehen wir uns dann später noch mal vor.
Sie wissen ja Bescheid.
Ja, danke. Da werden noch ein paar Fragen, Herr Marlow.
Ja, bitteschön.
Kennen Sie diese Handschrift hier?
Fahren Sie nach Underloh, kleines Haus, siehe Kreuz. Sie finden Ihren Mann und eine interessante Dame. Ja, was soll denn das heißen?
Das frage ich Sie, Herr Marlow.
Darf ich Sie bitten, mir das zu erklären? Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll.
Ein anonymer Brief.
Ja.
Er steckte in der Handtasche, die Ihre Frau bei sich hatte. In demselben Umschlag war außerdem ein abgerissenes Stück aus einem Autoatlas. Hier bitte, wenn Sie sich auch das ansehen wollen.
Danke. Daher hat also meine Frau gewusst,
wo das Haus ist, ja. Die Stelle ist da mit einem Rotstift angekreuzt. Ich hätte gerne gewusst, wer mit der interessanten Dame gemeint ist. Was glauben Sie?
Diese Dame ist reine Erfindung. Das Ganze ist einfach eine plumpe Falle, weiter nichts.
Das Haus, der Bungalow in der Heide.
Wollen Sie mir deshalb Vorwürfe machen? Ich brauche sowas, einen Platz, wo man allein ist.
Ungestört, meinen Sie?
Ich habe in meiner seltenen Freizeit immer gerne gemalt. Ganz naiv, etwa wie ein Kind mit Farben spielt. Meine Frau hat dafür nie Verständnis aufgebracht. Sie hat sich höchstens darüber amüsiert. Ich gebe zu, meine Bilder sind vielleicht künstlerisch nichts wert. Das ist vollkommen unwichtig. Ich finde Entspannung dabei. Und das ist der Grund, weshalb ich mich an die Staffelei setze.
Ah ja.
Aber ich möchte allein sein dabei. Und darum das Haus in der Heide. Haben Sie meine Bilder nicht gesehen? Sie sind alle da draußen.
Oh ja, ich habe sie mit großem Interesse betrachtet. Eins ist mir sogar besonders aufgefallen. Aber darüber müssen wir später nochmal sprechen. Bleiben wir noch ein bisschen bei diesem Brief hier. Haben Sie die Handschrift schon mal gesehen?
Nein, ich kann mich nicht erinnern. Mhm. Vielleicht ist die Schrift verstellt.
Ja, das ist sehr gut möglich. Etwas anderes. Wo waren Sie gestern Nachmittag?
Ich kann Sie beruhigen, Herr Kommissar. Ich habe ein Alibi.
Mhm. Sie haben mir gestern erzählt, Sie sind etwa um 2:30 zusammen mit Ihrer Frau von zu Hause weggefahren.
Ja.
Nachdem Sie gemeinsam zu Mittag gegessen hatten. Mhm. Sagen Sie, warum endlich mit dem Wagen Ihrer Frau?
Meiner war zur Reparatur. Getriebeschaden. Sie können sich erkundigen, Firma Wagner und Diekmann. Ich war für 2:30 mit meinem Steuerberater verabredet.
Was, am Sonnabend?
Ja, am Sonnabend. Ich bin schließlich kein Beamter.
Dafür bin ich einer. Haben Sie mit Ihrem Steuerberater gesprochen?
Ja, ich kam etwas zu spät. Meine Frau hat mich vor seinem Haus abgesetzt und ist dann weitergefahren. Sie sagte mir, sie müsste zu ihrer Schneiderin. Und dann wollte sie, wie gesagt, noch zu Frau Göbel.
Sie fuhr aber offenbar gleich raus nach Undelo. Demnach hat sie doch wohl angenommen, Sie würden auch noch nach dorthin kommen. So wie es in dem anonymen Brief stand. Wusste sie, dass Ihr Wagen in der Werkstatt war?
Ja.
Naja, sie hätte natürlich ein Taxi nehmen können. Es wäre außerdem möglich gewesen, dass die interessante Dame motorisiert war.
Es gibt keine interessante Dame, Herr Kommissar.
Wie heißt denn Ihr Steuerberater? Können Sie ihn nicht mal anrufen, mich mit ihm reden lassen? Ich werde so diskret wie möglich sein.
Ja, bitteschön.
Ja, danke. Sehr verbunden.
Er heißt Hofer. Ja? Ja, hier Marlow. Guten Tag, Herr Hofer. Entschuldigen Sie die Störung am Sonntag. Herr Kommissar Elmers ist bei mir, möchte Sie sprechen. Vielen Dank. Ja, bitte, Herr Kommissar.
Elmers, guten Tag, Herr Hofer. Es handelt sich da um eine reine Formalität. Sagen Sie, wann haben Sie Herrn Marlow zuletzt gesehen? Ja. Und von wann bis wann? Ununterbrochen? Nein, danke, danke, nicht nötig. Vielen Dank, Herr Hofer, wieder. Alles in Ordnung, Herr Marlow. Sie können also gestern nicht draußen in der Heide gewesen sein. Jetzt hätte ich noch gerne etwas über diesen Bruno Mutschert gewusst, den Stiefbruder Ihrer Frau. Was für ein Mann ist denn das?
Er ist mir äußerst unsympathisch. Ja, ohne jeden Schliff, keine Manieren, wissen Sie? Ich mag das nicht.
Ihre Frau und er, hatten Sie denselben Vater?
Nein, dieselbe Mutter. Er ist 6 Jahre jünger. Stammt aus der 2. Ehe der Mutter. Vielleicht interessiert es Sie, dass meine Frau ihm die Hälfte ihres Vermögens vererbt hat.
So? Wo wissen Sie denn das?
Ich kenne das Testament. Wir haben über diese Dinge immer ganz offen gesprochen.
Und wie groß ist das Vermögen Ihrer Frau?
Sie hatte einen recht wohlhabenden Vater, der ihr ein paar hübsche Grundstücke und ein noch hübscheres Aktienpaket hinterlassen hat. Alles in allem heute 500.000 wert. Vorsichtig geschätzt.
Also 250.000 für einen Mutschalt. Und die andere 250.000 bekommen Sie?
Ich bin auch so ein reicher Mann, wenn ich das bemerken darf.
Ja, ich weiß. Sagen Sie, hat Ihr Hausmädchen, Susanne, Ihnen oft Modell gestanden?
Wie bitte?
Naja, in Ihrer Heideklause ist ein Bild mit einem Mädchen drauf. Und
ach so, das meinen Sie?
Ja.
Das ist nicht nach Modell gemacht.
Oh, erstaunlich.
Finden Sie?
Ja.
Ich wollte gerne ein Mädchen mit einem blauen Kleid malen. Irgendjemand musste ich mir dabei schließlich vorstellen.
Ja.
Und da haben Sie eben einfach an Susanne gedacht.
Ja, warum nicht? Haben Sie was dagegen?
Na, man wird ja doch noch mal fragen dürfen.
Fragen Sie Susanne doch selber, ob sie mir auch nur ein einziges Mal in ihrem Leben Modell gestanden hat.
Oh, das ist eine glänzende Idee.
Ich werde Sie rufen.
Dankeschön.
Brauchen Sie mich noch? Ich muss nämlich dringend noch mal eben ins Geschäft.
Was, am Sonntag? Ach so, ja, richtig. Sie sind ja kein Beamter. Also von mir aus können Sie gehen. Im Moment, sagen Sie, haben Sie einen Autoatlas?
Ja.
Können Sie mit dem allein nur so für einen Tag?
Ja, ich rufe jetzt das Mädchen und dann bringe ich Ihnen den Autoatlas.
Sehr freundlich.
Ich habe ihn im Wagen.
Können Sie mir sagen, wo Ihr Freund Bruno Mutschert ist? Heute Morgen in seiner Wohnung habe ich ihn nicht erreicht.
Er ist in Köln, im Geschäftlichen. Mhm. Morgen Abend kommt er wieder. Er wollte in Köln noch Bekannte besuchen.
Sagen Sie, wir hatten Hannover gewonnen, HSV 96.
Unentschieden. Aber ich verstehe nichts von Fußball.
Das Ergebnis war 2-2. Haben Sie einen Führerschein?
Ja.
Mhm. Und machen Sie auch mal Gebrauch davon? Fahren Sie Auto?
Elke leiht mir manchmal Ihren Wagen.
Ihre Schwester?
Ja. Mhm. Und einmal hat mir Frau Marlow sogar ihr rotes Cabriolet gegeben.
Mhm.
Aber nur für 2 Stunden.
Sehen Sie mal an. Das war doch sehr nett von ihr. Und nun sagen Sie mir, was Sie von den Bildern halten, die Herr Marlow malt.
Ich habe noch keins gesehen.
Was, kein einziges? Auch nicht das, auf dem Sie selber drauf sind?
Ich?
Mhm.
Davon weiß ich nichts.
Na, das würde ich mir doch mal ansehen. Sie könnten es zum Beispiel Herrn Mutschert schenken. Ihre Schwester hat mir erzählt, dass er Ihnen dauernd Heiratsanträge macht.
Wir sind verlobt.
Oh, gratuliere. Seit wann denn?
Seit gestern.
Wie ist denn das passiert?
Gestern Abend. Wir waren noch in der Florentiner Bar. Er hat mich wieder mal gefragt und da habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht?
Bitte, warum soll man einen reichen Mann nicht heiraten, wenn er einen schon fragt?
Sie meinen wegen der Erbschaft?
Naja, also andere Reichtümer besitzt er doch wahrhaftig nicht.
Ja, da haben Sie recht. Und deshalb habe ich auch die ganze Zeit nicht gewollt, bis gestern Abend.
Mhm.
Von der Erbschaft habe ich überhaupt nichts gewusst. Bruno hat mir gesagt, er hat eine neue Stelle in Aussicht, bei der er nicht mehr als Vertreter herumzureisen braucht und so viel verdient, dass er eine Familie ernähren kann.
Mhm.
Er hat mir versprochen, dass ich aufhören kann zu arbeiten. Naja, und da habe ich dann eben Ja gesagt. Das mit Brunos Erbschaft, das hat mir Herr Marlow erst heute früh erzählt.
Immerhin. Ist doch für Sie eine solide finanzielle Grundlage, nicht wahr?
Sie sagen das so komisch, als ob Sie Bruno und mich in Verdacht haben.
Wundert Sie das?
Wundern ist gut. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll.
Also dann reden wir vorläufig nicht davon. Sagen Sie mir lieber, ob Sie diese Handschrift hier kennen.
Die?
Ja.
Habe ich noch nie gesehen.
Na, vielleicht kann Herr Bruno was dazu sagen. Ihr Chef scheint übrigens ziemlich vergesslich zu sein.
Herr Marlow?
Ja, er wollte mir ein Autoatlas leihen, aber jetzt ist er sicher schon ins Geschäft gefahren.
Ich kann Ihnen meinen geben, wenn Sie wollen.
Das wäre wunderbar. Ich muss nämlich noch zur Autobahn Hamburg-Hannover zu einer ganz bestimmten Tankstelle. Wissen Sie, der Wagen von Frau Marlow hatte einen fast vollen Benzintank, als er gefunden wurde. Es fehlten nur 2,5 Liter. Frau Marlow muss also an der Autobahn vollgetankt haben. Und mit einem Autoatlas kann man leicht ausrechnen, an welcher Tankstelle das gewesen ist. Vielleicht erinnert sich der Tankwart an das rote Cabriolet von gestern. Ich hoffe, er kann mir sagen, ob Frau Marlow allein war.
Ich hole Ihnen den Atlas, Sie können ihn mitnehmen.
Dankeschön, sehr freundlich. Hier bei Marlow?
Hier Mutschert. Mit wem spreche ich bitte?
Bruno Mutschert?
Ja.
Das trifft sich ja glänzend. Wann können wir uns ein bisschen unterhalten, Herr Mutschert? Ich bin Kommissar Elmers.
Kriminalpolizei?
Ja.
Ich bin morgen Abend wieder in Hamburg, aber wahrscheinlich wird es spät werden.
Das macht nichts.
Sagen wir Dienstag, 9 Uhr?
Abgemacht. Ich komme zu Ihnen in die Wohnung, ja?
Ja, gut.
Wollten Sie an Marlow sprechen?
Nein, Susanne. Das heißt Fräulein Ring.
Da haben Sie großes Glück, die kommt gerade ins Zimmer.
Einen Moment bitte.
Hier ist der Autoatlas.
Dankeschön. Hier, Ihr Verlobter.
Bruno?
Haben Sie noch mehr Verlobte?
Nein.
Wiedersehen.
Wiedersehen. Hallo?
Hallo, Susi. Sag mal, was wollte denn dieser Kriminalbeamte? Ist er noch da?
Nein, er geht gerade weg. Er hat mir einen Brief gezeigt. Einen anonymen Brief.
Würden Sie sich bitte mal diesen Brief ansehen, Herr Mutschert? Mhm. Kommt Ihnen die Schrift bekannt vor?
Kenne ich nicht. Fahren Sie nach Undeloh, Haus Siehe Kreuz. Mhm. Was ist denn das für ein Blödsinn?
Möglicherweise ist das die Handschrift eines Mörders. Des Mörders Ihrer Stiefschwester. Natürlich wird er seine Schrift verstellt haben.
Hoffentlich haben Sie ihn bald.
Vielleicht können Sie mir einen Tipp geben. Was halten Sie denn von Herrn Marlow?
Dazu möchte ich mich nicht äußern, Herr Kommissar.
Gestern Abend war ich bei einer Tankstelle, Autobahn Hamburg-Hannover. Ich habe mit einem Tankwart gesprochen. Er hat Sonnabend das rote Cabriolet vollgetankt, das Ihrer Stiefschwester gehörte.
Ach nee.
Ja, der Wagen, neben dem Ihre Stiefschwester kurze Zeit danach tot aufgefunden wurde. Wissen Sie, was der Tankwart gesagt hat?
Nein.
Passen Sie auf. Ich habe ihm ein Foto von Ihrer Stiefschwester gezeigt und hat gesagt, die Frau hat den Wagen nicht gefahren. Es ist eine Frau gewesen, aber die war es nicht. Es war eine andere Frau. Und sonst hat keiner mit dem Wagen gesessen. Dann habe ich ihm ein Foto mit Elke und Susanne Rink gezeigt. Susanne hat es mir neulich ausgeliehen. Aha. Ja. Und da hat der Tankwart dann sofort gesagt, eine von denen ist es gewesen. Welche genau, das hat er nicht gewusst. Die beiden sehen sich auch verflixt ähnlich. Aber eine von den beiden hat den Wagen gefahren. Und dann habe ich ihn gefragt, ob die Dame vielleicht einen großen goldenen Ring mit einem schwarzen Skorpion drauf getragen hat.
Woher kennen Sie denn den?
Das sieht doch jeder sofort hin. Sehr auffallender Ring. Wissen Sie, wer ihn trägt?
Na klar, Elke.
Genau. Und der Tankwart hat den Ring auch gesehen und sich genau daran erinnert. Na, was sagen Sie dazu?
Ich sag lieber gar nichts, Herr Kommissar.
Ja. Vielleicht wissen Sie, dass der Herr Marlow Amateurmaler ist. Ja. Draußen in seinem Heide-Bungalow haben wir allerhand Bilder gefunden. Unter anderem ein Mädchenbild. Herr Marlow behauptet, er hat es nach dem Gedächtnis gemalt. Zufällig hat er eben an Susanne gedacht. Glauben Sie das, Herr Mutschert?
Nein, Herr Kommissar.
Eben. Aber was glauben Sie?
Ich glaube nicht, dass das Mädchen auf dem Bild Susanne ist.
Dann sind wir uns ja einig. Also Elke, die junge Frau mit dem schwarzen Skorpion, die in Frau Marlows Cabriolet gesessen hat. Herrn Marlows Modell. Oder meinen Sie, das Bild ist nach dem Gedächtnis gemalt?
Garantiert nicht, Herr Kommissar.
Aha, ja.
Elke trifft sich ja jede Woche mindestens einmal mit Herrn Marlow in dem Bungalow.
Oh, sehen Sie, das wollte ich gerne wissen. Und jetzt wollen wir mal sehen, was Herr Marlow dazu meint. Können Sie mir zufällig sagen, wo Elke zu finden ist? Seit gestern versuche ich, sie zu erreichen.
Fragen Sie doch Herrn Marlow. Der wird's ja wissen, Herr Kommissar.
Seit wann bestehen diese Beziehungen zu Ihrer Freundin Elke, Herr Marlow?
Ungefähr seit einem Jahr.
Aha.
Ich habe sie in der Florentiner Bar kennengelernt.
So.
Als Susanne bei uns als Hausmädchen anfing, hat sie mir erzählt, dass ihre Schwester dort arbeitet. Ich suchte damals ein Modell für mein Mädchenbild.
Aha.
Das Übrige können Sie sich doch denken, Herr Kommissar.
Ja.
Eine Affäre auf Zeit, sowas soll vorkommen, nicht wahr? Glauben Sie etwa, dass man deshalb seine Frau umbringt? Machen Sie sich doch nicht lächerlich.
Ich habe mal nachprüfen lassen, wie die Rückreise ihrer Freundin Elke aus Italien ausgesehen hat. Angeblich ist sie erst Sonnabend um 17:23 mit dem Zug in Hamburg angekommen. Sie ist doch tatsächlich mit dem Zug in Civitavecchia abgefahren, aber nur bis Rom. Dann ist sie in ein Flugzeug umgestiegen. Wir haben nämlich festgestellt, dass auf der Strecke Rom-München-Hamburg in der Nacht zum Sonnabend ein weiblicher Fluggast unterwegs war, bei dem die Personalien nicht stimmen. Der Hertha Müller aus Hamburg. Blankenese. Diese Dame existiert überhaupt nicht. Daraufhin habe ich ein Foto von den beiden Schwestern Elke und Susanne Rink herumzeigen lassen. Eine Stewardess erinnert sich hundertprozentig, dass die angebliche Hertha Müller genauso ausgesehen hat. Wir können also beweisen, dass Elke nicht erst am Nachmittag angekommen ist, sondern Sonnabend früh.
Ich bin völlig überrascht. Was bedeutet das alles?
Das liegt doch wohl auf der flachen Hand, Herr Marlow. Das ganze Theater hat den einzigen Sinn, ein Alibi für Ihre Freundin zu schaffen. und zugleich eins für jemand anderen. Ihre Frau ist nicht erst bei dem Bungalow ermordet worden. Das hat der Mörder hier in Hamburg erledigt. Dann fuhr er gering mit der Leiche Richtung Undelo, zu einer Zeit, als sie angeblich noch zwischen München und Hamburg im D-Zug saß. Lassen Sie, ich mach das schon.
Ja.
Kommissar Elmers.
Man hat mir gesagt, dass Sie bei Herrn Marlow sind. Hier ist Susanne Rink. Ich hatte schon in Ihrem Büro angerufen. Es ist sehr wichtig.
Nur mal langsam, wo sind Sie denn?
In der Wohnung meiner Schwester.
Elke, ist sie da?
Nein, eben nicht. Ich habe einen Schlüssel. Ich wollte Sie besuchen und Bruno war hier.
Bruno Mutschert?
Mein Verlobter.
Ja.
Er war ganz anders als sonst. Die Schubladen waren aufgerissen. Alles war durchgewühlt. Gut. Und er hatte die Perlenkette in der Hand. Die Kette von Frau Marlow.
Die nach dem Mord verschwunden war, weiter?
Er hat furchtbar auf Elke geschimpft. Und jetzt muss ich Ihnen was sagen.
Ja?
Letzten Sonnabend, als wir zuerst an die Ostsee wollten und als es so geregnet hat...
Sie waren mit Bruno in einem Lokal und Sie wollen mir jetzt sagen, dass er zwischendurch weggegangen ist und Sie allein gelassen hat.
Ja, er hat sich mit seiner Stiefschwester getroffen, heimlich. Keiner sollte es wissen und ich sollte es keinem sagen.
Wissen Sie, wo er jetzt ist und wo Ihre Schwester ist?
Nein, ich weiß es nicht.
Ja, am besten Sie kommen gleich mal hierher.
Ich habe Angst um Elke, Herr Kommissar.
Ich tue, was ich kann.
Danke.
Vielleicht kann ich Ihnen sagen, wo Elke Rink ist.
Also schnell mal raus mit der Sprache.
Sie wird draußen sein, in der Heide.
In Ihrem Bungalow? Kann sie denn hinein?
Ja. Was werden Sie tun?
Na, sofort hinfahren. Was denn sonst? Sie hätten dort Telefon legen lassen sollen. Etwas einfacher.
Ja.
Hallo, Elke.
Du? Was machst du hier?
Ich besuche dich ein bisschen. Freust du dich nicht?
Oh, doch, Bohne, natürlich, ja. Aber du hast doch einen Grund. Ich meine, du kommst doch nicht so einfach...
Einfach so aus heiterem Himmel, willst du sagen? Nein, das gerade nicht. Ich habe natürlich einen Grund. Willst du ihn wissen?
Ja, bitte.
Zum Beispiel das hier.
Die Perlen.
Ja, die Perlen. Die Perlenkette der toten Irene Marlow. Na, woher habe ich die wohl? Die waren doch spurlos verschwunden, nicht wahr? Und jetzt sind sie auf einmal wieder da.
Bruno, ich... lass dir das erklären.
Ach, wozu erklären? Ich weiß doch schon alles. So etwas kann man ja nicht einfach liegen lassen, nicht? Solche Perlen. Dieser matte, bläuliche Glanz, das lockt, nicht wahr? Da kann man einfach nicht widerstehen.
Bruno.
Hab ich dir nicht gesagt, du sollst die Finger von ihren Sachen lassen.
Es ist doch alles gut. Keiner hat die Kette gesehen. Niemand weiß etwas.
Na wunderbar, dann ist ja alles in Ordnung. Es hat ja alles prima geklappt. Bis auf die Tankstelle. Das ist ja bloß eine Kleinigkeit. Sag mal, hast du den Verstand verloren? Bist du übergeschnappt?
Das musste ich doch. Gleich als ich aus Hamburg raus war, fuhr ich schon auf Reserve. Der Wagen wäre mir auf der Autobahn stehen geblieben.
So, und wohin wolltest du? Vielleicht bis nach München oder nur nach Undelow? Musstest du denn voll tanken? Eine sehr einfache Rechnung für den Kommissar. Und dann diese auffallend rote Kutsche. Alles kaputt gemacht hast du. Verstehst du, was das bedeutet?
Ja.
Ich habe auch keine Lust, wegen deiner Blödheit lebenslänglich im Zuchthaus zu sitzen. Ich nicht. Ich will leben. Kapierst du das? Gut leben will ich. Geld will ich haben. Tun und lassen, was mir Spaß macht. Wir hätten beide unser Glück machen können. Du hättest deinen reichen Diamantenfritzen für dich alleine gehabt und ich hätte mich mit der Erbschaft saniert. Ja, wenn.
Und jetzt? Was hast du vor?
Das kann ich dir ganz genau sagen. Ganz genau. Jetzt gibt's nämlich nur noch eins. Einer von uns beiden muss die Rechnung bezahlen.
Ich will nicht. Ich schrei, bleib stehen.
Ach, hier hört dich doch keiner. Und dir kann's ja sowieso egal sein. Sie werden auch noch rauskriegen, wer den anonymen Brief geschrieben hat. Sie wissen sowieso schon, dass du, sondern mit ihrem Wagen hierher gefahren bist. Aber sie wissen nicht, wer dein Partner war. Sie werden glauben, es war dein Freund Marlow. Und keiner wird auf die Idee kommen, dass wir beide uns zusammengetan haben. Und Susanne wird nichts verraten. Die weiß, dass ich jetzt reich bin. Und jeder möchte reich sein, auch deine Schwester. Die hält den Mund. Ich muss jetzt bloß dafür sorgen, dass du auch den Mund hältst. Und dann ist alles in Ordnung.
Ich sag nichts. Ganz bestimmt nicht, Bruno. Bruno, du kannst dich auf mich verlassen.
Ja, das haben wir ja gesehen, wie man sich auf dich verlassen kann. Schweigen sollst du. Endgültig schweigen, verstehst du?
Bruno!
Es geht ganz schnell.
Mutschert, nehmen Sie die Hände hoch.
Herr Kommissar! Ich habe sie gefunden, Herr Kommissar. Keine Angst, ich bringe sie nicht um, diese Mörderin. Aber sie ist es gewesen. Darüber haben wir schon gesprochen, dass sie es gewesen ist.
Ja.
Und den Brief, den anonymen Brief, den hat sie auch geschrieben. Mit verstellter Schrift natürlich.
So.
Aber sie ist es gewesen. Ich habe mir gedacht, dass sie hier sein wird. Und da bin ich eben hierher gefahren und ich habe sie gefunden. Sind Sie jetzt zufrieden mit mir, Herr Kommissar? Und soll ich Ihnen sagen, warum Sie den Brief geschrieben
haben? Ich weiß es. Weil Sie es so wollten, Bruno Mutschert. Sie wollten uns täuschen. Deshalb haben Sie den anonymen Brief in die Handtasche Ihrer Stiefschwester gesteckt, als sie schon tot war. Damit es so aussah, als ob sie lebendig hierher gekommen wäre. Damit wir glauben sollten, das hier wäre der Tatort. Aber die Rechnung geht nicht auf. Es hat nicht geklappt. Und noch eins. Susanne will keinen Mörder. Sie hat mir die Wahrheit gesagt. Genügt Ihnen das? Oder haben Sie noch irgendetwas zu erklären? Und Sie, Elke Ring? Nein? No, dann wollen wir uns doch hier nicht länger aufhalten.
Sie hörten Ein Anruf aus Undelow von Arnold E. Ott. Es sprachen Kommissar Elmers, Gerlach Fiedler, Werner Marlow, Rudolf Günther Wagner, Susanne Rink, Dorothea Nowak, Elke Rink, Anne Rottenberger, Bruno Mutscheid, Jochen Sernt. Die Regie hatte Günther Siebert und dieses Hörspiel lief erstmals am 19. Januar 1967
im neuen Funksaal von Radio Bremen.
Und ich würde mit Ihnen noch kurz über eben diese Beteiligten sprechen. Ganz interessant ist hier die Rolle des Werner Marlow.
Ich kann Sie beruhigen, Herr Kommissar. Ich habe ein Alibi.
Das war der seltsame Hobbymaler, dem der Bungalow in der Heide gehört.
Darf ich Sie bitten, mir das zu erklären? Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll.
Seine Rolle spielte Rudolf Günther Wagner.
Allmählich finde ich die Sache aber ein bisschen komisch.
Dieser Rudolf Günther Wagner war nur ganz selten bei Radio Bremen Krimis dabei.
Diese Dame ist reine Erfindung. Das Ganze ist einfach eine plumpe Falle, weiter nichts.
Rudolf Günther Wagner war vorwiegend aus dem Radio bekannt. Er war über Jahre Chefsprecher des Sender Freies Berlin. Das hier ist er. Hören Sie mal.
Willkommen an den Lautsprechern, verehrte Hörerinnen und Hörer in Ost und West.
Tatsächlich sprach und moderierte er schon seit den späten 1940er Jahren im Nordwestdeutschen Rundfunk, dem NWDR, der bis 1953 auch für West-Berlin sendete.
Ich sage auf Wiederhören und freue mich, wenn ich Sie am kommenden Sonntag wieder begrüßen darf.
Dann wurde der SFB gegründet und Wagner moderierte den Berliner Anteil des damaligen ARD-Nachtprogramms, also Sendungen wie Musik bis zum frühen Morgen. Auch war er zeitweise die Stimme der Kinowochenschau. Viele gelernte Schauspielerinnen und Schauspieler wurden in der Frühzeit des Nachkriegsrundfunks auch als Nachrichtensprecher oder Programmansager beschäftigt. Bei Radio Bremen waren das etwa Hans Pätsch, Helmut Lange oder Friedrich W. Bauschulte, die zugleich auch in Hörspielen mitwirken durften. Rudolf Günther Wagner spielte hin und wieder auch bei NDR-Kriminalhörspielen mit.
Pass auf, Arnold. Mhm. Du wirst bedroht. Da steht einer mit der Pistole vor dir. Dein Leben ist in Gefahr. Da kannst du den Text nicht so einfach runterschnurren. Gib ihn mir nochmal.
Das ist Rudolf Günther Wagner, 1962.
Das muss nach Angst, aber auch nach Überheblichkeit klingen. Verstehst du?
Ich verstehe, ja.
Gut.
Und vielleicht, weil Wagner so eine lange Radio-Vergangenheit hatte, besetzte man ihn in einem Radiokrimi, der in einem Radiokrimi-Hörspielstudio spielte.
Das Stichwort für den Schuss ist Van der Straten, Ihre Uhr ist abgelaufen.
Ja, ich weiß.
Gut.
Und zwar als fiktiven Regisseur.
Augenblick, ich gehe wieder in den Regieraum.
Der hinter der Scheibe zu fiktiven Schauspielern spricht.
Uhr bitte, Aufnahme.
Und wahrscheinlich ahnen Sie schon, was passiert.
Band läuft.
Stecken Sie die Pistole weg.
Nein, Van der Straten, Ihre Uhr ist abgelaufen.
Ja, jetzt wird der von Rudolf Günther Wagner gespielte Funkregisseur stutzig.
Was ist denn? Wenn du so da liegst, sieht das ganz echt aus, aber nun steh auf, wir wollen fertig werden.
Doch der Schauspieler, der von der Schreckschusspistole getroffen wurde, steht nicht mehr auf.
Um Himmels Willen! Ewald! Ewald, komm schnell! Es ist alles voller Blut!
Was ist da passiert? Uwe Friedrichsen war hier der Darsteller des Darstellers, der abgedrückt hat.
Mein Name ist Ewald Wendt. Ich bin der Regisseur dieses Kriminalhörspiels.
Und der von Wagner gespielte Regisseur gerät in Verdacht.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann wollen Sie die schreckliche Ereignis rekonstruieren.
Ja.
Und benimmt sich merkwürdig.
Ich bin sehr sensibel. Allein die Erinnerung nimmt mich sehr mit. Wenn ich vielleicht bitten dürfte...
Sie möchten davon befreit werden?
Ja. Ja, sehr gern.
Verdächtig. Ein NDR-Krimi aus der Reihe Die Jagd nach dem Täter. Er führte in die Welt der Radioschurken und man musste echte und falsche unterscheiden. Ein Schuss in Studio 9 war ein Hörspiel mit mehreren doppelten Böden und einer von ebenfalls wenigen NDR-Krimis mit Rudolf Günther Wagner.
Sollten wir Sie noch benötigen, werden wir Sie rufen lassen.
Danke, Herr Kommissar. Vielen Dank.
Viel häufiger spielte Gerlach Fiedler in Radiokrimis mit. Und um Gerlach Fiedler komme ich auch diesmal nicht herum.
Wann haben Sie Ihre Frau zuletzt gesehen?
Sie erinnern sich, Fiedler war der Kommissar in unserem Hörspiel.
Da war ein Anruf bei uns. Aus Undelo.
Ein Anruf aus Undelo war eines von rund 20 Kriminalhörspielen, die Gerlach Fiedler bei Radio Bremen absolvierte. 1964 hörte man ihn dort erstmals.
Wir setzten Polizeihunde ein, Suchgeräte und hunderte von Polizeibeamten, aber es blieb leider alles ergebnislos.
Und schon da war er Kommissar in einem Krimi von Arnold E. Ott. Treffpunkt Rosenstraße 9 hieß der. Und er steht übrigens in voller Länge im Keinmucks-Podcast, ebenso wie Barbara spielt eine Rolle mit ihm, ebenfalls von Ott, von 1972. Ein vielversprechender Radio Bremen Vierteiler mit Fiedler, Herbert Steinmetz, Günther Ungeheuer und Heinz Klevenow aus dem Jahr 1965 ist traurigerweise verschollen.
Möglicherweise ist das die Handschrift eines Mörders.
Dabei war Gerlach Fiedler eigentlich beim Norddeutschen Rundfunk beschäftigt, als Moderator und Hörfunkregisseur. In den 60ern entwickelte er dort Sendungen wie Abend für junge Hörer. Fiedler spielte auch kleine Rollen in NDR-Fernsehserien wie Gestatten, mein Name ist Cox mit Günter Pfitzmann oder Gertrud Stranitzky mit Inge Meisel. Und eben weil er als Schauspieler in Hamburg lebte, kam er wie viele andere Radiostars seiner Generation irgendwann in Kontakt mit dem dortigen Hörspielverlag Europa und den drei Fragezeichen.
Mr. Prentice sagte mir, dass ihr einen besonderen Spürsinn habt. Ich muss euch aber leider sagen, dass es in dem Fall jedoch nicht viel oft zu spüren gibt.
Ja, für so schwere Einatmer war Gerlach Fiedler berüchtigt. 1979, die drei Fragezeichen und der Karpatenhund.
Zweifellos hat die Polizei den Einbrecher verscheucht, bevor er noch mehr mitnehmen konnte. Außerdem Karpatenhund.
Und was ist nochmal ein Karpatenhund?
Naja, ein Hund eben. Ein Hund, den es vermutlich nie gegeben hat.
Oder doch? Mehrfach spielte Gerlach Fiedler in den kommerziellen Kinderproduktionen von Europa mit. Für die einstige Kassettenkindergeneration, also die Kinder, die wie ich heute um die 50 sind, ist er eine absolute Topstimme. Millionen von Fans hören ihn sofort heraus, wahrscheinlich ohne jedoch seine Radio Bremen-Vergangenheit zu kennen und auch nicht sein Spätwerk. Und jetzt kann ich hier mit einem super Ausschnitt punkten. Diese Hörspielrolle des Gerlach Fiedler entstand im Jahr 2000 im NDR. Hören Sie doch mal.
Ich hörte sie an mir vorbeilaufen. Sie rannte in sein Zimmer. Sie hatte endlich begriffen, dass etwas geschehen würde. Da habe ich angefangen, mit ihr zu reden, damit sie ruhiger wird. Komm, setz dich zu mir, Tochter. Ich habe keinen Hunger, habe ich gesagt. Ich habe ihn gehört heute Nacht. Dein Sohn war hier. Sie sind weg. Es hat keinen Sinn zu jammern. Du weißt nicht, auf wen sie Jagd machen. Das habe ich gesagt. Sei ruhig, Tochter. Woher willst du wissen, dass etwas Schlimmes passiert ist?
Ein düsterer Krimi nach einer Vorlage von Doris Gerke. Vor Gericht heißt dieses Hörspiel eben mit Gerlach Fiedler und Monika Bleibtreu und August Diehl. Und dieses einstündige Hörspiel sollten Sie nicht verpassen. Es steht hier nebenan im Krimi-Podcast Knallhart in ARD Sounds. Gerlach Fiedler nahm noch bis in die späten 2000er Jahre Hörspiele im NDR auf. 2010 ist er verstorben. Und 2025 wäre er 100 Jahre alt geworden.
Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen.
Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit den ältesten Fundstücken aus den Funkhäusern. Jeden Donnerstag sind wir zur Stelle und das bleibt auch so.
Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, ich darf Ihnen danken für Ihre Mitwirkung an der heutigen Diskussion. Wir sehen uns ja in einer Woche wieder bei dem nächsten Hörspiel. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Kein Mucks, mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Also, Wiedersehen.